Wenn eine Gemeinde in ihrem Gottesdienst ihre traditionelle Bibelübersetzung immer weniger verwendet, dann heißt das, hier tut sich eine Kluft auf. Also hier hat sich eine Kluft aufgetan. Da ist etwas auseinandergegangen. Ja. Eine evangelisch-lutherische Kirchgemeinde, die im Gottesdienst nicht mehr die Lutherbibel liest. Da ist doch was auseinandergelaufen. Ja? Also die Bibelübersetzung, auf der einen Seite die traditionelle Bibelübersetzung, ja, und auf der anderen Seite die Sprache, das Lebensgefühl, das Denken der Gemeinde ist auseinandergelaufen. Wir als Brüdergemeinde, ja, wenn wir im Gottesdienst nicht mehr unsere Elberfelder Bibel lesen, dann hat sich etwas auseinanderdividiert. Also die Bibelübersetzung in ihrer Art, die so ist, wie sie ist und geblieben ist, und die Sprache der Gemeinde, das Denken der Gemeinde, die Absicht der Gemeinde. Das ist da irgendwie auseinandergegangen. Ich habe mich seit ungefähr 3 Jahren oder mittlerweile über 3 Jahren viel mit dem Thema Bibelübersetzung beschäftigt und auch ganz besonders mit unserer Elberfelder Bibel. Und ich versuche heute, das ist erstmals mein Versuch, mal in einer Gemeinde, also in so einer Runde, über das Thema Bibelübersetzung was zu sagen. Ja? Und ihr könnt mich hinterher ansprechen und könnt sagen, das war ganz langweilig, bitte nicht nochmal. Oder ihr könnt sagen, hurra, also das hat uns mal interessiert. Ja, und ich möchte gerne auch noch ein zweites Mal drüber sprechen. Ich bin im Laufe des Frühjahrs nochmal hier. Ja, also heute mehr so ein bisschen über die Herkunft unserer Elberfelder Bibel. Und das nächste Mal mehr über die Fragen unserer Zeit, also eine Zeit, wo wir ja ganz viele Bibelübersetzungen haben. Ja, wie orientieren wir uns in einem, ich sag mal, in einem Dschungel von verschiedenen Bibelübersetzungen, den gar keiner mehr durchschaut? Ja, also das beim zweiten Mal, so der Herr das nötige Gelingen dazu gibt, heute so ein bisschen mehr einen Blick in die Geschichte, und es geht um die Elberfelder Bibel, ich sag manchmal unsere Elberfelder Bibel, ja, und auch wie die unsere Gemeinde geprägt hat, ja, und das nächste Mal mehr um die aktuelle Situation. Und bitte auch bedenkt, ich möchte nicht vorab ein Plädoyer für die Elberfelder Bibel ablegen, so sehr ich sie auch schätze, sondern ich möchte versuchen, sie in ein gesamtes Geschehen einzuordnen. Also zunächst mal ein paar Gedanken zur Geschichte, und ich fange mal an mit ein paar Gedanken zur Geschichte. Zunächst mal, unsere Elberfelder Bibel wurde erstmals übersetzt 1855. Also 1855 erstmals herausgegeben. Das heißt, wir haben eine Bibelübersetzung, die ist mittlerweile 164 Jahre alt. Hat also eine lange Geschichte, da sind manche Übersetzungen gekommen und nicht nur gekommen, sondern auch wieder gegangen. Ja, also denken wir nur mal an die Menge-Übersetzung, die wurde früher manchmal in unseren Gemeinden noch zitiert und wird heute kaum noch zitiert. Ja. Die Elberfelder Bibel hat überlebt. Also 1855 das erste Mal erschienen, das Neue Testament. Im Jahr 1871 war die Elberfelder Bibel komplett, Altes und Neues Testament erschienen. Manch einer von euch nimmt bestimmt noch die alte, die unrevidierte Elberfelder Bibel. Hier bitte bedenken, das ist nicht die Elberfelder Bibel, wie sie 1855 erschien. Da hat sich fast jeder Vers geändert. Warum? Beim genauen Untersuchen merkt man, die Erstübersetzung 1855, das war noch eine sehr vorläufige, sehr fehlerhafte Übersetzung. Man hat dann ganz schnell angefangen, sofort wieder zu überarbeiten, zu revidieren, zu verbessern. Ja, und wer heute die unrevidierte Elberfelder Bibel liest, hat meistens die Ausgabe von 1927 in der Hand, die auch in der DDR noch nachgedruckt wurde, vielleicht sogar bis heute noch nachgedruckt wird. Ja, und das ist schon eine Ausgabe, die sehr ausgereift ist, weil die wurde von der ersten Übersetzung an immer wieder überarbeitet, immer wieder Fehler ausgemerzt, immer wieder verbessert, vereinheitlicht. Also ich habe über die Elberfelder Bibel geforscht und stand nun vor der Frage, man muss ja irgendwo mal so ein Erstexemplar auffinden können. Im digitalen Zeitalter ist es kein Problem, diesen Text, den Text der ersten Elberfelder Bibel im Internet zu finden, den kann man als eine PDF-Datei runterladen. Also jemand hat die Erstübersetzung komplett gescannt und ist irgendwo im Internet zu finden. Also auf dem Computer das Ding zu kriegen, ist kein Problem. Aber das Ding wirklich mal in Händen zu haben, war gar nicht so einfach. Es gibt nicht mehr viel, ja. Kann man sich gut vorstellen. Ich frage zuerst Ulrich Brockhaus, langjähriger Inhaber des Brockhaus Verlages, und er sagte mir, ja natürlich, wir haben als Verlag, oder er selber hat so ein Erstexemplar gehabt, hat es nach Wiedenest ins Archiv gegeben. Also geht meine Suche weiter nach Wiedenest ins Archiv. Ja, und dort stehen vielleicht 2-3 Meter lang Elberfelder Bibeln der unterschiedlichsten Ausgaben. 1855, die Erstausgabe, nur das Neue Testament, muss kleines Büchlein gewesen sein. Ja, ich guck durch und finde natürlich alles Mögliche, nur nicht das, was ich suche. Also das, was da sein müsste, finde ich nicht. Nun gut, man darf ja auch nicht so schnell aufgeben. Ich habe andere Dinge dann gesucht und setz mich dann an den Schreibtisch, am Computer, habe gearbeitet, geforscht, gelesen, geschrieben. Ich war, glaube ich, da mehrere Tage in Wiedenest. Und am 2., 3. Tag komme ich wieder ins Archiv. Die Archivarin hatte mir einen Schlüssel gegeben. Und ich setz mich wieder dort an den Schreibtisch, um weiter meine Forschungen zu treiben. Und da fällt mir auf, was schon immer dort lag. Es war sowas wie eine Federmappe. Wie eine Federmappe, ja. Mach die Federmappe auf, liegt drin ganz unscheinbar ein Büchlein. Nehmt das Büchlein in der Hand, es war ein Neues Testament. Blätter nach vorn auf die erste Seite. Ja, es war die Urschrift, hätte ich beinahe gesagt, der Elberfelder Bibel, also die erste Ausgabe der Elberfelder Bibel von 1855, ja, und ich habe sie fotografiert, so liegt sie da, unauffällig, also man möchte beinahe sagen, unauffällig, wie auch die Brüderbewegung eine eher immer unauffällige Bewegung war, ja. Also ganz unauffällig, und ich versuche mal weiter zu klicken, mal sehen, ob das hier funktioniert. Ja, das mal die erste Elberfelder Bibel, wenn man die auf dem A4-Blatt legt, also etwas größer als ein Viertel des A4-Blatt von der Größe vielleicht, wenn wir unser altes blaues Liederbuch hernehmen. Ja, so ungefähr das Format wie das blaue Liederbuch, das wir bis vor ein paar Jahren hatten, etwas dünner. Ja, so ungefähr sieht die erste Elberfelder Bibel aus. Ja, das hier das Titelblatt. Steht drüber, neue Übersetzung des zweiten Teiles der Heiligen Geschrift, genannt Neues Testament. Ja. Ja, so hatte ich sie in den Händen, hab mich natürlich riesig gefreut, hab verglichen den Text aus dem Internet, den ich hatte, also das gescannte Exemplar, es stimmte alles überein. Zunächst mal noch ein paar Gedanken zur Frage, wer hat eigentlich die Elberfelder Bibel übersetzt? Und da wird's schon interessant. Ja, gehen noch mal zurück. Das ist gar nicht so einfach. Man nennt immer 3 Namen. Wer hat die Elberfelder Bibel übersetzt? Karl Brockhaus, John Nelson Darby, Julius Anton von Poseck. Diese drei Namen werden immer mit großer Selbstsicherheit genannt. Die haben die Übersetzung angefertigt. Gibt gute Gründe, das zu vermuten. Es ist aber nirgends wo so verbrieft. Es wurde immer so gesagt. Es wird immer so gesagt. Aber wenn man an die Quellen rangeht, soweit ich sie erschließen konnte, kann man lediglich von Darby mit Sicherheit sagen, dass er dabei war. Die anderen beiden, es wird immer so gesagt, mehr nicht. Also es gibt einen Artikel in einer Zeitschrift von 1930, da wird das so geschrieben. Aber dokumentiert, so wie wir das heute machen würden, ist nichts. Es kann natürlich hier und da manche Quelle noch geben, die mir nicht zugänglich war. Also wer hat übersetzt? Ich möchte kurz ein paar Gedanken zu den drei Leuten sagen, die hier immer genannt werden und die es vermutlich auch waren. Zuerst Karl Brockhaus. Karl Brockhaus, Gründervater der deutschen Brüderbewegung, ein wichtiger Mann. Ja, der war von Beruf Lehrer. Ja, er war Lehrer. Er war kein Akademiker, er war ein Lebenspraktiker und man merkt aus seinen Schriften, er war ein Glaubenspraktiker. Er war ein Glaubenspraktiker und wir haben auch manches Lied von Karl Brockhaus und dann auch von seinem Sohn Rudolf Brockhaus bis heute in unseren Liederbüchern. Er war ein Glaubenspraktiker, ein Gemeindegründer, ein Evangelist. Ja, weniger ein Akademiker, ja, aber er dürfte mit, wenn die Überlieferungen stimmen, zum Team der Übersetzer gehört haben. Eine zweite wichtige Person, hier guckt etwas unfreundlich ins Bild, aber das hatten die Leute damals oft so an sich, das war John Nelson Darby. Er war Engländer, hat man natürlich sofort die Frage, Deutsch war nicht seine Muttersprache, wieso kann der eine deutsche Bibelübersetzung anfertigen? Ja, das ist interessant. Er war sprachlich sehr begabt. Ja, er war sehr, sehr gebildet und er hat auf seinen Reisen in Deutschland Deutsch gelernt. Und schreibt einmal, dass er einen Deutschen dabei hat, der ihm hilft, sein Deutsch wirklich zu verbessern und sein Deutsch in eine richtige Form, in eine verständliche Form zu bringen. Er war sehr gebildet. Ein Mann, der von Kindesbeinen an schon die alten Sprachen Griechisch, Latein und Hebräisch gelernt hat, hat ein Stück Jura und Theologie studiert. Ich bin nie richtig schlau draus geworden, was Darby wirklich studiert hat. Studiert hat er, gebildet war er auch. Er war einige Jahre anglikanischer Geistlicher, also Geistlicher in der anglikanischen Kirche und war eine prägende Person für die Brüderbewegung von England her. Ja. Und eine dritte Person, die hier mit zu nennen ist, das ist Julius Anton von Poseck, auch einer der Gründerväter der deutschen Brüderbewegung, also mit Karl Brockhaus zusammen. Er war Jurist, er war Theologe, Sprachlehrer, auch ein sehr gebildeter Mann. Ja, das sind so die drei Männer, die genannt werden als die Übersetzer der Elberfelder Bibel und es ist denkbar, dass sie das auch wirklich waren. Ja, wenn man fragt, wie läuft eigentlich eine Bibelübersetzung ab? Wie macht man das eigentlich? Also dafür gibt's erstmal viele, viele unterschiedliche Wege. Und wenn man fragt, wie ist unsere Elberfelder entstanden, ich habe schon genannt, darüber ist überhaupt nichts dokumentiert, nahezu gar nichts bekannt. Ja, das ist interessant, eine Bibel, die Geschichte, die Zeit überlebt hat. Aber man weiß so wenig über ihre Entstehung. Ja, es gibt ein paar Notizen von John Nelson Darby, der in Deutschland unterwegs war, ja, und da ein paar Briefe an Freunde in die Heimat geschrieben hat, die gibt es gesammelt. Ja, da kann man ein paar Sachen nachlesen, die vielleicht ein paar Einblicke gewähren. Ja, Darby schreibt etwa so, sie waren zu Fuß unterwegs, von Holland kommend, wer mit ihm da mitlief, steht nicht da, wissen wir nicht. Sie waren zu Fuß unterwegs und sie besuchten dort irgendwo im Bergischen Land einen kleinen Kreis von erweckten Christen, also wir würden vielleicht heute sagen, ein Hauskreis, das war keine fertige Gemeinde, irgendwie eine Gruppe, die sich abends getroffen hat. Dort sind die im Laufe des Nachmittags angekommen, ja, und dann haben sie abends mit dieser Gruppe noch Bibelstudium gemacht, ja, und Darby schreibt dann, ja, nach 3 Stunden Fußmarsch kamen wir dort an, es war eine sehr kleine Gruppe, aber wir haben uns gefreut, meistens kam noch ein Satz über den geistlichen Zustand, wir haben uns gefreut über ihr tiefes Verständnis von der Gemeinde des Herrn. Abends habe ich noch ein paar Notizen über den Römerbrief gemacht. Ja, und dann schläft er und am nächsten Tag geht's weiter. Wir sind dann am nächsten Tag weitergegangen und kamen in eine Gegend. Dort war es sehr arm. Die Leute haben sehr karg gelebt. Wir trafen eine Gruppe von Gläubigen, aber sie verstanden nicht viel von der Wiederkunft des Herrn. Wir haben mit ihnen einige Texte dazu besprochen. Ich habe meine 2 griechischen Neuen Testamente dabei. Abends habe ich noch weiter in den Paulusbriefen übersetzt. Der Römerbrief ist fertig. Am nächsten Tag nach 6 Stunden anstrengenden Fußmarsch sind wir dort und dorthin gekommen. Keine genauen Ortsangaben, so ein paar Reisenotizen von Darby. Und so kann man vermuten, dass zumindest Teile oder Vorarbeiten der Elberfelder Bibel irgendwo unterwegs entstanden sind. Ja, also im Quartier angekommen, hat Darby die Aktentasche aufgemacht, noch schnell ein paar Zeilen übersetzt, dann noch einen Brief an einen Freund in England geschrieben, sich hingelegt, geschlafen, nächsten Tag weitergezogen und den nächsten Kreis von Gläubigen aufgesucht. Also so könnte das gewesen sein, so könnte es sein, dass Verschiedenes eigentlich mehr so unterwegs auf Reisen entstanden ist. Man merkt jedenfalls, die Erstübersetzer der Elberfelder Bibel waren mit dem griechischen Text vertraut. Ja, und heute fragt man sich, wie konnte man innerhalb eines Winters das ganze Neue Testament übersetzen? Ja, es waren Leute, die mit den Texten vertraut waren, die zügig übersetzen konnten, die unkompliziert miteinander zusammengearbeitet haben und in Vorarbeiten vielleicht schon manches vorbereitet hatten. Ja. Wir wüssten gerne mehr, es bleibt im Dunkeln. Ich möchte etwas sagen auch über die Merkmale der Elberfelder Bibel. Also zunächst mal, warum fertigte man eine eigene Bibelübersetzung an? Ja, die Baptistengemeinden haben keine eigene Bibel herausgebracht. Die Elim-Gemeinden nicht, die Methodistengemeinden nicht. Warum hat die Brüderbewegung eine eigene Bibel herausgebracht? Die landeskirchlichen Gemeinschaften, die es ziemlich zahlenmäßig ziemlich stark gibt, haben das ja auch nicht gemacht. Ja. Also das ist eine interessante Frage. Interessant ist vor allen Dingen, mittlerweile muss man ja sagen, wir als Brüderbewegung haben 2 Bibeln herausgebracht, also die Elberfelder 1855, ja, und Karl-Heinz von Heiden, die NEÜ. Also das sagt etwas aus über unsere Bewegung. Die Brüdergemeinden sind um 1850 in Deutschland entstanden. Ja, und man war mit der Lutherbibel etwas unzufrieden. Ja, man sagte, sie ist geeignet, um wichtige grundlegende Wahrheiten der Schrift offenzulegen. Aber für die Details, die man wissen wollte, hielt man sie wenig geeignet. Und so entschloss man sich, eine eigene Bibelübersetzung herauszugeben. Ja. Und unsere Vorfahren, also Darby, Brockhaus und von Poseck, waren Leute, die auch sehr wissenschaftlich geprägt waren. Ja, sie kannten die verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes, sie kannten die wissenschaftliche Diskussion, und die aktuelle wissenschaftliche Diskussion, vor allen Dingen auch um die Frage, was sind eigentlich die ursprünglichsten Schriften des Neuen Testamentes, die sind auch eingeflossen. Ja, man merkt es auch an den Berufen, die ich schon aufzählen konnte. Von Poseck war Jurist, er war Lehrer, hatte Theologie studiert. Darby, ein gebildeter Mann, der viele verschiedene Sachen studiert hat. Karl Brockhaus, weniger der Akademiker, mehr so der Praktiker, der Lebenspraktiker, der als Lehrer, weniger als Akademiker gearbeitet hat. Es ist etwas verwunderlich, dass in der späteren Brüderbewegung gerade das akademische Denken manchmal gar nicht so den hohen Ruf hatte. Also Lehrer und Jurist war erlaubt. Philosophie und Theologie hat man in der Brüderbewegung eher nicht studiert. Also ich kannte das noch in den 90er Jahren, als ich losgezogen bin zu studieren. Oh, das wurde hinterfragt. Man muss aber sagen, die Väter unserer Bibelübersetzung waren über weite Strecken Akademiker. Ich möchte hier weitergehen, die nächste Folie. Hier sehen wir das Titelblatt der ersten Elberfelder Bibel. Ja. Interessant ist zum Beispiel, es steht die Heiligen Schrift, genannt Neues Testament, aus dem Urtext übersetzt. Und jetzt lesen wir mal von wem. Manche von euch lachen. Von einigen Christen. Also die Namen stehen nicht drunter. Ein typisches Merkmal für die damalige Brüderbewegung. Wer ältere Schriften unserer Bewegung in der Hand hat, findet das ganz oft. Irgendein Artikel in der Zeitschrift, ohne dass der Verfasser genannt wird. Oder manchmal ein Kürzel drunter. RB dürfte Rudolf Brockhaus gewesen sein zum Beispiel. JND, John Nelson Darby. Ja, manchmal nur ein Kürzel drunter. Also hier beobachten wir etwas, was uns auch weiter durch die Geschichte der Elberfelder Bibel und auch durch die Geschichte unserer Gemeinden öfter begegnet. Man hat die Dinge nicht genau dokumentiert. Die Namen blieben im Hintergrund. Das hatte zunächst mal einen guten Grund. Die Leute sollten die Bibel lesen, sollten der Wahrheit auf den Grund gehen, und sollten sich nicht viele Gedanken machen über andere Menschen, auch nicht über die, wer da übersetzt hat. Der Übersetzer, die Übersetzer blieben völlig im Hintergrund. Und das ist natürlich ein gutes Motiv. Ja, das ist ein gutes Motiv. Heute auf dem Buchmarkt kann es ja passieren, dass erstmal obendrauf ganz groß der Name des Verfassers steht und der Titel viel kleiner ist. Hier gerade umgedreht. Die Übersetzer bleiben völlig im Hintergrund. Gleichzeitig merken wir etwas, was uns bis heute begleitet. Es ist eben auch nichts dokumentiert. Man kann nicht richtig fassen, wer hat übersetzt. Ich habe mich beschäftigt auch mit der Revision unserer Elberfelder Bibel. Die ist zwischen 1960 und 1984 umfassend überarbeitet worden. Auch darüber ist nahezu nichts dokumentiert. Es gibt von Ulrich Brockhaus ein paar A4-Seiten mit Schreibmaschine geschrieben, wo einiges festgehalten ist. Aber sehr viel detaillierte Aufschlüsse gibt es nicht. Ich bin unterwegs gewesen und habe Interviews geführt mit Leuten, die an der Revision mitgearbeitet haben. Wisst ihr, wie viele Leute jetzt noch dazu zu befragen sind? Also nach meiner Zählung 4 Leute. Ich wollte Gerhard Jordi noch aufsuchen, der da mitgearbeitet hat an der Revision. Ich hatte den Gesprächstermin mit ihm schon fest, musste ihn absagen, weil ich krank war. Und als der nächste Gesprächstermin, ich weiß nicht, ob wir ihn schon festgemacht hatten, es kam jedenfalls ganz plötzlich die Nachricht, Gerhard Jordi ist heimgegangen. Also mit 4 Leuten, die an der Revision mitgearbeitet haben, habe ich noch ein Interview führen können oder die wären auch jetzt noch für Fragen, ständen die zur Verfügung. Also man merkt hier eine gewisse Linie, die durchgängig ist von der Erstübersetzung über die Revision. Und selbst wenn man fragen würde heute, ja, wer ist eigentlich verantwortlich für den Text dieser Bibel? Ja, man kann vorn nachgucken, wird herausgegeben vom SCM-Verlag in Witten und von Dillenburg, von der christlichen Verlagsgesellschaft, diese beiden Verlage geben die Bibel heraus. Aber wer ist verantwortlich für ihren Text, wenn mal etwas korrigiert wird, wenn mal etwas verbessert wird? Also wenn ich in die eure Runde fragen würde, vermutlich würdet ihr nicht viel wissen dazu. Aber es ist doch nun unsere Bibel. Also wir merken hier auch etwas, was etwas typisch ist für unsere Bewegung. Oft wurden Sachen nicht dokumentiert. Oft ist nicht genau klar, wie sind Verantwortlichkeiten verteilt. Ja. Es gibt Strukturen, aber die sind nicht auf dem Papier festgelegt. Man möchte beinahe sagen, etwas typisch Brüderbewegung. Manchmal auch gut, so einfach gestrickt zu sein und nicht alles festgenagelt zu haben. Manchmal auch etwas, dann auch manchmal etwas nachteilig, manchmal wenig zu durchschauen. Gerade im Dritten Reich in einer schwierigen Phase unserer Gemeindebewegung hatte das auch manchen Nachteil. Ja, das, also das Titelblatt. Interessant ist auch noch, neue Übersetzung des zweiten Teils der Heiligen Schrift. Warum drückt man sich so kompliziert aus? Neue Übersetzung des zweiten Teiles der Heiligen Schrift. Da heißt es, genannt Neues Testament. Man setzte sich sogar etwas ab von dem Titel Neues Testament. Warum? Vermutlich deshalb, weil in der Bibel der zweite Teil nirgends Neues Testament genannt wird. Ja, also in der Bibel selber steht nirgendwo drin, hier vorne ist das Alte Testament, der zweite Teil ist Neues Testament. Also wenn das wo steht, dann wurde das eingefügt. Ja, und man war ganz stark an der Bibel orientiert und dementsprechend hat man nicht einfach geschrieben, Übersetzung des Neuen Testamentes, sondern des zweiten Teiles, genannt Neues Testament, ja. Und diese etwas auch komplizierte Ausdrucksweise ist typisch für eine längst vergangene Zeit, für eine Kultur, die viel stärker als unsere Kultur heute noch eine Lesekultur war. Ja. Und dieser etwas schwierige Ausdruck ist dann auch typisch für den Text der Elberfelder Bibel selber. Es ist also zu merken, eine Bibelübersetzung ist immer das Ergebnis einer Zeit, einer Kultur, einer Gemeindelandschaft. Ja, das Ergebnis von Erwartungen, die eine Gruppe von Lesern hat. Und dann merkt, das Wort selber ist von Gott eingegeben, ist von Gott inspiriert. Die Übersetzung dann, das geschieht immer durch Menschen, enthält immer Kultur, menschliche Sprache und manchmal auch Fehler und muss überarbeitet werden, muss korrigiert werden. Weiterer Punkt. Typisch für die Elberfelder Bibel, und wir werden merken, das ist auch typisch für unsere, vor allen Dingen für die traditionelle Brüderbewegung, die Betonung des einzelnen Wortes. Das einzelne Wort wird betont. Ich möchte das mal anhand von einem Bibelvers zeigen. Ja, Matthäus 3, Vers 15. Da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, also zu Johannes dem Täufer, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Schon dieser Einstieg, Jesus antwortete und sprach, das ist eine sehr wörtliche Übersetzung des griechischen Textes. Das würden wir im Alltag so nie sagen. Ja, also wir sagen nicht, der Egon hat geantwortet und gesprochen, sondern wir sagen einfach, der Egon hat gesagt. Also es ist eine sehr wörtliche Übersetzung. Man dreht sich um das einzelne Wort. Und ich möchte noch auf eine zweite Besonderheit hinweisen, die manchmal auffällt. Lass es jetzt so sein. Ich sehe es von hier nicht. Dieses so sein müsste kursiv gesetzt sein. Wer seine Elberfelder vor sich hat, was wird der sehen, wenn er dieses Wort ansieht? Lass es so sein, diese letzten beiden Worte. Bitte? die sind in spitzen Klammern, also entweder kursiv oder in spitzen Klammern, die sind irgendwie hervorgehoben. Wisst ihr warum? Das ist so gemacht, weil diese zwei Worte im Grundtext nicht vorkommen. Also praktisch sagt, genau genommen sagt Jesus einfach nur, lass es jetzt. Ja, und damit es ein richtiger Satz wird, muss man zwei Worte ergänzen, lass es jetzt so sein. Damit aber der Leser weiß, diese beiden Worte kommen im Ausgangstext gar nicht vor, werden die kursiv gesetzt oder in spitzen Klammern, werden irgendwie kenntlich gemacht. Ja, also es ist eine Übersetzung, ein Stil von Übersetzung, der dreht sich ganz stark um das einzelne Wort. Und dieser Gedanke wird wichtig sein, wenn ich nochmal hier drüber spreche, wenn ihr das erlaubt, ja, bei der Frage, na für wen ist jetzt die Elberfelder Bibel gut? Für wen ist die nützlich? Für wen ist die speziell gedacht? Ja, da weist uns diese Beobachtung hier schon einen Weg. Ich möchte auch die andere Seite beleuchten. Ja, man kann auch in einer Übersetzung den ganzen Satz betonen und sagen, ich will mich nicht um das einzelne Wort drehen, sondern ich will den ganzen Satz verstehen und will jetzt den ganzen Satz rüber in die Zielsprache transportieren. Ja, das geht auch. Also zwei Übersetzungsansätze, die es bis heute gibt, die bis heute diskutiert werden. Und genau genommen ist da auch erstmal völlig egal, ob da jemand ein säkulares Buch übersetzt, irgendeinen Brief oder die Bibel übersetzt. Geht immer um das Gleiche. Ja, man hat immer diese grundsätzliche Frage, drehe ich mich ums einzelne Wort oder will ich den ganzen Satz betonen? Ja, wenn eine Übersetzung, ich sage jetzt nicht welche, die den ganzen Satz betont, die sagt, ich will nicht das einzelne Wort genau rüberbringen, sondern ich will den Satz verstehen und den Satz jetzt ins Deutsche formen und niederschreiben, die sieht dann so aus, da heißt es, doch Jesus antwortete. Da merken wir schon, dieses uns Ungewöhnte, Jesus antwortete und sprach, fällt ja weg. Es heißt einfach kurz, Jesus antwortete. Also so wie wir sagen würden, ne? Der Emil hat gesagt, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Dann fügte sich Johannes. Ja, also die ist vielmehr an unseren heutigen Sprachgebrauch angepasst. Ja, der ganze Satz wird geformt, es soll praktisch ein leichter verständliches Deutsch werden. Ja, und wir sehen auch, wenn man so übersetzt, obwohl man im ersten Teil etwas eingekürzt hat, aber wenn man den Text genau ansieht, wird der Text jetzt etwas länger. Ja, zu erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Oben heißt es nur, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Unten in der Übersetzung heißt es, zu erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Ja, also, es ist eine Übersetzung, die mehr den ganzen Text im Blick hat. Man will ein verständliches, leicht verständliches Deutsch schreiben. Ja, und das zeigt auch schon, welcher Leser bei dieser zweiten Übersetzungsvariante ins Blickfeld rückt. Ja, vielleicht sage ich das nächste Mal etwas mehr noch dazu. Ich möchte mal noch eine Beobachtung bringen, ja, wo wir merken, wie Bibelübersetzung und Gemeindekultur, Gemeindedenkweise zusammengehören. Ich sitze in Oelsnitz, Neu-Oelsnitz in der Gemeinde, Sonntag früh zur ersten Stunde. Ja, jemand schlägt ein Lied vor, das Lied Nummer 141. Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen. Also ein traditionelles Lied aus unserer Brüderbewegung. Aus der Feder von Rudolf Brockhaus. Rudolf Brockhaus war der Sohn von Karl Brockhaus. Also ein Lied vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich gucke immer erst mal oben hin, wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Ist sofort die erste Frage. Jedenfalls mir geht's so. So, also aus der Feder von Karl Brockhaus. Und folgende Beobachtung habe ich da gemacht. Es heißt in der zweiten Strophe, und da wird etwas typisch unsere Bewegung geschildert. erfüll mit deinem Geist die Seele deiner Knechte. Man merkt schon mal, die Brüderbewegung hat nicht den Pastor vorn stehen, der jetzt hoffentlich einen Heiligen Geist hat und die anderen sitzen dort, sondern erfüll mit deinem Geist die Seele deiner Knechte, also die Seele aller, die Seele von jedem und jeder, die dort sitzt. Alle sind angesprochen. Ja, alle sind dabei, die Versammlung mit zu leiten. Also ein Stück alte Theologie sehen wir hier. Und dann in der mittleren Zeile, ja, lege deine Kraft in jedes Wort hinein. Wer die alte Versammlung noch kennt, weiß, wie ging die Versammlungsstunde los. Da ist ja keiner aufgestanden und hat erstmal freundlich alle angeguckt und guten Tag gesagt. Da hat jemand gerufen, Lied 37. Und es ging los. Und die Variante ging noch kürzer. Einfach nur 37. Nun kann man sagen, das war Kultur, aber hinter Kultur ist ja immer auch Denke. Kein unnützes Wort reden. Ja, was wir reden, soll vom Herrn kommen. Ja, und nicht so viel rumlabern. Das sind Dinge, wo man denkt, oh, die könnten wir uns heute mal langsam wieder zu eigen machen. Ja. Lege deine Kraft in jedes Wort hinein. Also das einzelne Wort hat Bedeutung. Und so wie dieser Vers in der Liedstrophe ist, ja, das ist charakteristisch unserer Elberfelder Bibel. Durch den Übersetzungsstil fällt die ziemlich knapp aus. Wir haben gesehen, die zweite modernere Übersetzung, da hast du schon ein paar mehr Worte drin. Fällt ziemlich knapp aus, ja. Und auch die Kommunikation in der Versammlung konnte ziemlich knapp ausfallen, ja. Die Schrift, die Bibel als das Wort bezeichnen, war früher durchaus üblich. Ich erinnere mich noch, mein Vater, seine Jugendzeit hat er in den 30er, 40er Jahren verbracht, und er erzählte, wenn man von der Versammlung nach Hause kam, ja, und jemand aus der Familie war nicht mitgegangen, hat man gefragt, wer hat heute das Wort ausgelegt? Also man hat ja nicht gefragt, wer hat die Predigt gehalten heute, wer hat das Wort ausgelegt. Und auch im Liedgut findet man oft die Bezeichnung das Wort für die Bibel. Und da merkt man etwas von diesem knappen Sprachstil einer vergangenen Zeit. Das Wort, also die Bibel, man hat den Eindruck, die ist nur ein Wort. Ist sie natürlich nicht. Also man kann ja verschiedene Ausdrücke verwenden, die Heilige Schrift, die Bibel. Ja, und wenn etwas mit die losgeht, vermutet man schon, das ist viel. Also die Bibel, das sind viele Blätter, über 1000 Blätter, wenn man die aneinander fügt. Ja, und man hat eben gesagt, das Wort. Und da merkt man, die Denkweise, das Wort, das Knappe, aufs Wesentliche gerichtet, die Art der Bibelübersetzung bewegt sich in einer Spur. Also das sind interessante Beobachtungen, von denen man sicher noch manches mehr machen könnte, noch manches mehr sehen und herausarbeiten könnte. Ja, und da muss man dann natürlich auch fragen, wo sind wir heute und was ist für unsere Zeit heute angemessen? Und ich wäre kein Verfechter dafür, davon einfach zu sagen, wieder zurück zu den alten Zeiten. Das wäre zu kurz gegriffen. Aber manchmal lernt man Dinge aus den alten Zeiten und manchmal entdeckt man Aspekte, wo man merkt, oh, hier ist uns etwas verloren gegangen. Nun noch in einem fast schon letzten Teil ein paar Gedanken. Wie entsteht denn nun eine Bibelübersetzung? Also wir kommen jetzt wieder etwas mehr ran an unsere Zeit, an unsere Tage heute. Ja, also wir hätten vielleicht hier 3, 4, 5 verschiedene Übersetzungen im Angebot, wenn jeder mal hochhalten würde, was er dabei hat. Wie entsteht eine Bibelübersetzung? Das sieht ganz, ganz, ganz unterschiedlich aus. Jede Situation ist anders. Es gibt nicht den einen Weg. Ja, ich habe nur mal 3 Möglichkeiten zusammengefasst, wo es noch alles Mögliche dazwischen gibt. Ja, die erste Variante, ein Einzelner übersetzt. Also ein Einzelner setzt sich hin und übersetzt das ganze Neue Testament. Meistens geht es mit dem Neuen Testament los. Die zweite Variante. Ein großes Team von Experten macht sich an die Arbeit. Ja, man macht oft jahrelange Vorbereitungsarbeiten, stellt ein großes Expertenteam zusammen. Ein großes Team von Akademikern, also Altphilologen, Germanisten, Theologen, Althistoriker und was man nicht alles machen kann. Ja, sucht die Leute zusammen, um etwas ganz Gelehrtes zustande zu bringen. Oder das, was heute, und da merkt man wieder die typisch digitale Welt heute, die vom Internet geprägt ist, alle Interessierten, die mitarbeiten wollen. Klingt jetzt ein bisschen wild, ich erkläre das in einem zweiten Schritt. So, jetzt die Beispiele dazu. Ein Einzelner, der übersetzt. Kann man das so leisten? Ist das überhaupt möglich? Ja, also hier uns allen bekannt oder am besten von allen hier bekannt dürfte Karl-Heinz von Heiden sein, der die NEU im Alleingang übersetzt hat. Muss man wieder eingrenzen, ganz allein war es nicht, weil er kriegt ständig Rückmeldungen von Lesern und ist dann immer wieder dran, seine Übersetzung zu verbessern und hört den Rat von Experten an und so. Also irgendwo sind dann doch auch wieder mehrere Leute beteiligt, aber im Wesentlichen im Kern liegt die Arbeit bei ihm allein. Ein großes Team von Experten. Also hier ist mir eingefallen, die Lutherbibel hat man auf das Jahr 2017 hin, auf das Reformationsjubiläum hin, neu revidiert. Die Luther 2017 ist erschienen. An der Revision war ein großes Team von verschiedenen Fachleuten beteiligt. Ähnlich hat man auch die katholische Einheitsübersetzung in den letzten Jahren revidiert, auch ein Riesenteam von Fachleuten. Oder man könnte weiter zurückgehen, die Zürcher Bibel wurde revidiert. Also ein Riesenteam von Fachleuten. Ja. Oder die dritte Variante, alle Interessierten, die mitarbeiten wollen, hier wäre zu nennen die Volksbibel, also die auch manchen Aufruhr verursacht hat. Ja, ist ein ganz eigenes Ding. Die Volksbibel, also da konnte praktisch jeder mit übersetzen und irgendwie Vorschläge einbringen. Ich glaube, das kann man bis heute machen und das ist natürlich möglich im Internet. Ja, da kann Web 2.0, kann jeder mitschreiben. Ja, ein ähnliches Projekt, etwas anders gelagert, ist die offene Bibel. Habe ich neulich im Internet entdeckt, habe ich bisher auch noch nicht gekannt. Da gehen wir noch einen Schritt weiter. Was hat das für Vor- und für Nachteile? Ja. Da kämpft einer allein, also zum Beispiel Karl-Heinz von Heiden, Vorteile, Nachteile. Der Vorteil ist, er ist mit seiner Übersetzung sehr, sehr beweglich. Ja, er kriegt viele Rückmeldungen. Was hast du hier geschrieben? Den Satz versteht kein Mensch. Ja, das sind Leser, die den Ausgangstext zwar nicht können, aber den Zieltext lesen und dann rummeckern. Das verstehe ich nicht. Kann man den Satz einfacher formulieren? Das sind auch Fachleute, die merken, aha, Karl-Heinz, du hast einen Fehler drin. Ja, schreiben wir mal schnell ein E-Mail. Und sagen, Karl-Heinz, hier das griechische Wort hast du falsch übersetzt. Ist also im digitalen Zeitalter alles möglich? Und dementsprechend kann beweglich der Einzelne auch arbeiten, kann die Beschwerde prüfen und gegebenenfalls einfügen und in der nächsten Ausgabe, ja, und der Text wird ja oft auf dem Handy oder auf dem Computer gelesen, ja, in der nächsten, dann dauert es gar nicht lange, es gibt ein Update und der aktuellste Text ist da. Das ist der Vorteil, unkompliziert. Es wären sicher auch Nachteile zu nennen. Bibelübersetzung kann auch ein sehr träge, sehr langsam vorangehendes Geschäft sein. Nämlich dann, wenn du ein Riesenteam von Experten hast. Und wir kennen ja alle den Spruch, 3 Fachleute, 4 Meinungen. Ja, das hast du natürlich bei einem Riesenexpertenteam. Der Vorteil, wenn mit einem Riesenteam von Experten gearbeitet wird, man kann natürlich seriöser arbeiten. Man kann eine Menge Fehler vermeiden. Ja, es geht langsam vorwärts, aber man kann eine Menge Fehler vermeiden. Nur, wenn dann mal etwas korrigiert werden muss, ach du Elend, trommelt dann die Experten zusammen und bring die zusammen und macht denen klar, hier müssen wir was korrigieren. Ach du Elend, da kannst du was erleben. Das ist dann der Nachteil. Und wenn wir diese Variante Volksbibel nehmen, alle können mitarbeiten, dann hat man das Problem, man muss die Zuverlässigkeit sicherstellen. Man muss irgendwie Sicherungsmechanismen einsetzen, dass nicht was völlig Wildes draus wird. Also die Volksbibel ist, ich sage mal, eine durchaus etwas wilde Übersetzung. Ja, möchte da auch mich gar nicht festlegen, ist das für manche Fälle vertretbar oder nicht. Man muss einiges tun, um zu gewährleisten, dass es ein Mindestmaß von Zuverlässigkeit gibt. Das waren hier nur drei Maß oder drei wichtige Varianten, wie kann Bibelübersetzung ablaufen. Und es gibt noch viel mehr Varianten. Ich habe nur mal ein paar Sachen rausgegriffen, um deutlich zu machen, da gibt es nicht den einen Weg. Ja. Und nun bin ich auch schon am Schluss. Es gibt viele Wege. Halten wir fest, eine Bibelübersetzung, die ist auch nie fehlerfrei. Also Gott erlaubt es uns Menschen und wir müssen sagen, Gott gibt uns den Auftrag, sein Wort zu übersetzen. Die Evangelisten übersetzen selbst manchmal, ja. Da heißt es bei der Kreuzigung von Jesus Gabbata, das ist übersetzt Steinpflaster. Golgatha, was übersetzt heißt Schädelstätte. Also die Evangelisten müssen selbst manchmal innerhalb ihres Textes mal ein Wort übersetzen. Ja, also wir haben den Auftrag, Gottes Wort zu den Leuten zu bringen, also müssen wir es übersetzen. Geht nicht anders. Gleichzeitig ist Bibelübersetzung auch immer etwas, wo Gott es erlaubt, dass Menschen es vornehmen. Ja, Gott erlaubt das so, Gott möchte das so. Aber das heißt auch, eine Bibelübersetzung ist nichts Fertiges, ist nichts Fehlerfreies. Da muss immer wieder nachgebessert werden. Ja, und das bedeutet eben auch Nachsicht mit den Übersetzern. Es kann auch schnell passieren, da wird über eine Übersetzung geschimpft. Und manchmal muss man erst zurückfragen, wer da schimpft, wie viel versteht der Mann, die Frau von der Materie. Also eine gewisse Nachsicht mit den Übersetzern. Auch ein weiterer Punkt, der mir deutlich geworden ist, nicht andere verachten, die eine andere Bibelübersetzung verwenden. Beim genauen Beschäftigen mit diesem Thema merkt man, wie das Herz manchmal da viel weiter wird, als man am Anfang darüber gedacht hat. Ich finde es immer schön, wenn jemand sagt, ich mag diese Übersetzung, weil ich diese Sprache gut verstehe. Oder ich mag diese Übersetzung, weil ich bin mit der aufgewachsen, die ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, wenn ich sage, ich mag diese Übersetzung, weil, dann habe ich nicht von vornherein eine Wertung gemacht. Habe aber eine Begründung abgegeben, warum lese ich diese Bibel, die ich nun eben lese. Ich hatte ziemlich am Anfang anhand eines Verses mal etwas gezeigt, wie verschiedene Übersetzungen funktionieren. Ich möchte diesen Vers noch einmal lesen. Jesus steht bei Johannes dem Täufer, dort, wo sich auch viele Sünder angestellt haben. Dort stellt sich auch der Herr an und möchte sich taufen lassen. Johannes will das nicht, aber der Herr sagt, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Herr in einer sehr demütigen Haltung, auch in einer sehr unauffälligen Haltung, steht mitten unter den Sündern. Dort hätte er sich nicht hinstellen müssen. Wir möchten sagen, dort gehört er gar nicht hin. Aber dort hat er eben doch hingehört. Dort hat er sich eingereiht und hat sich mit taufen lassen, so als wenn er gesündigt hätte. Und wir lesen vom Herrn selber, er ist Mensch geworden, jedoch ohne Sünde. Er hat sich in die Menschheit hineinbegeben, unter die sündigen Menschen hinein gemischt. Er hat keinen Hochmut gezeigt. Heute früh haben wir gelesen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Ja, der Herr hat dieses Sterben vorgemacht. Ja, und das heißt eben auch Buße und Demut. Das ist für uns Christen immer wieder wichtig. Das ist etwas, was wir bei unserem Herrn schon sehen. Ja, und ich kann mir vorstellen, in Gemeinden, wir erleben manche Spannung, welche Bibel ist die richtige? Ja, warum lesen die jetzt aus einer anderen Übersetzung vor, als ich habe? Diese Fragen können auftauchen. Auch hier gilt Buße und Demut, das ist wichtig. Wenn man sich näher mit diesem Thema beschäftigt, weitet sich oft der Blick für die Dinge, wird das eigene Herz weiter. Und deshalb ist auch mein Plädoyer hier, dass wir da keinen Streit machen um die richtige Bibelübersetzung, aber uns doch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wenn der Herr Gnade schenkt, kann ich das nächste Mal das Thema fortsetzen und dann können wir mal noch ein bisschen sprechen über die aktuelle Situation.